Mikas Matrix. Der feministische unter den politischen Podcasts.
Hey und herzlich willkommen. Wahrscheinlich geht es euch ähnlich wie mir. Die Nachrichten aus Gaza sind kaum zu ertragen. Im März hatte Israel eine fast vollständige Blockade für den Gazastreifen verhängt. Keine Nahrungsmittel, keine Medikamente erreichten den abgeriegelten Küstenstreifen am Mittelmeer. Hunger als Kriegswaffe. Israelische Bomben haben Gaza zur Trümmerwüste gemacht. Die Menschen können sich nicht selbst versorgen. Und während Kinder verhungern und ultrarechte israelische Minister überlegen, wie man die palästinensische Bevölkerung am effektivsten vertreiben oder vernichten kann, währenddessen liefert die deutsche Regierung nach wie vor Waffen an Israel. Seit einigen Tagen werden nun um die 200 Lastwagen pro Tag in das abgeriegelte Gebiet hineingelassen. Lächerlich wenige. Sie können die Not nicht aufhalten. Das Hungern und Sterben geht weiter. Denn vor dem 7. Oktober 2023 waren es an die 600 Lkw pro Tag, die das Gebiet versorgten. Und da war Gaza noch nicht zerstört. Die deutsche Regierung will ihr schlechtes Gewissen ein bisschen beruhigen und lässt seit einigen Tagen Hilfsgüter aus der Luft über Gaza abwerfen. Sie übt sogar leise Kritik an der israelischen Politik. Doch Sanktionen, die die EU-Kommission gegen das Land verhängen will, werden auch durch Deutschland verhindert. Darüber müssen wir reden. Ich bin Bascha Mika, Journalistin und Publizistin. Mehr über mich findet ihr in den Shownotes oder schreibt mir auf Instagram. Dies ist die 38. Folge von Mikas Matrix. Was euch hier erwartet? Gleich ein Gespräch mit einer deutschen Palästinenserin, die auch in Israel zu Hause ist. Alena Jabarin ist eine tolle und beeindruckende Frau. Sie eröffnet uns eine Perspektive auf Palästina, die in der deutschen Öffentlichkeit entschieden zu kurz kommt. Und was gibt es noch in meinem Podcast? Eine Geschichte über ein unfassbar frauenfeindliches Urteil in den Niederlanden, die gute Nachricht und eine Kolumne über die alltägliche sexistische Kackscheiße. Kommt her, hört zu, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Alena Jabarin hat die meisten Ferien ihrer Kindheit in Israel verbracht, bei ihren palästinensischen Verwandten. Die Erinnerungen daran sind für sie noch heute wunderbar warm und weich. Sommer und die Geborgenheit einer großen Familie. Das war so anders als das Leben im nüchternen Hamburg, wo sie geboren ist. Ihr Vater ist israelischer Palästinenser, ihre Mutter Deutsche. Deshalb hat Alena sowohl die deutsche als auch die israelische Staatsbürgerschaft. Sie ist Journalistin und hat viele Jahre für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet. Doch 2020 entschied sie sich für einige Jahre ins Westjordanland zu gehen als Mitarbeiterin einer deutschen Stiftung. Ihre Kindheitserinnerung, ihre Eindrücke aus Israel und dem besetzten Westjordanland und ihren Blick auf das aktuelle Geschehen im Nahen Osten hat sie aufgeschrieben. Der letzte Himmel heißt Alenas Buch, das müsst ihr unbedingt lesen. Und jetzt könnt ihr Alena kennenlernen, denn sie ist hier bei mir im Studio. Hallo Alena, wie schön, dass du da bist.
Ich freue mich wirklich auch sehr, Bascha.
Ich habe eben schon von deinem Buch erzählt, Der letzte Himmel. Magst du uns etwas daraus vorlesen?
Sehr gerne. Und ich fange jetzt einfach an mit den ersten beiden Absätzen des Prologs, den ich noch nie gelesen habe, also laut.
Auch nicht, als du es geschrieben hast?
Doch, da vielleicht schon. Doch.
Ich lese mir meine Texte immer laut vor.
Ja, doch, du hast recht. Beim Schreiben, im Schreibprozess schon, aber jetzt auf den Lesungen noch nie.
Na denn, wir sind gespannt.
Ich gehe blinzelnd der Abendsonne entgegen. Vor meinen halbgeschlossenen Augen entstehen Bilder wie damals in den kleinen Klickfernsehern. Die Kulisse bilden hügelige, steinige Landschaften, deren flache Linien von vereinzelten Olivenbäumen unterbrochen werden. Im Vordergrund versperren überquellende Mülltonnen den Fußweg. Ich rieche den süßlichen Geruch der durch die Sonne erhitzten Abfälle, den Kardamom im Café meiner Onkel, das Chlor der frisch gewischten Fliesen. Und dann den Duft von Citys selbstgebackenem Brot. Meine Großmutter breitet die flachen Vollmonde auf einem Tuch auf dem Boden aus. Ungefragt richte ich sie ordentlich an und verbrenne mir die Finger. Mit frischen Früchten und Gemüse beladene Pickups rollen gemächlich durch die Straßen. Aus Megafonen tönen in Dauerschleife die Stimmen der Bauern, die die Schäkelpreise für ihre Tomaten und Aprikosen ausrufen und die Hausfrauen vor ihre Türen locken. Glänzende Pferde galoppieren durch das Bild, gefolgt von Kindern in Fließpyjamas und den viel zu großen Latschen ihrer älteren Geschwister. Ich denke an sorgfältig frisierte Mädchen, saubere Scheitel, Spangen und Schleifen. Nie gelingt es meiner deutschen Mutter, meine Locken so zu bändigen, wie die palästinensischen Mütter es können.
Das verstehe ich gut, dass deine Mutter das nicht kann. Bei deinen tollen Haaren, wer sollte da schon irgendwelche Spangen reinkriegen?
Sie ist ein bisschen beleidigt. Sie behauptet, dass sie das eigentlich ganz gut gekonnt hat.
Jedenfalls sehen deine Haare wunderbar aus.
Jetzt macht meine Mutter sie nicht mehr.
Du kannst es inzwischen alleine.
Ja, genau.
Toll. Danke fürs Lesen erstmal, liebe Alena. Sag mal, Der letzte Himmel, das ist ein wirklich schöner Titel, aber auch eigentlich ein trauriger Titel. Erzähl doch mal kurz, wie du darauf gekommen bist.
In Wahrheit ist die Geschichte sehr unromantisch und unspektakulär. Es war nämlich die Idee meines Literaturagenten, weil ich mich nicht entscheiden konnte für einen Titel und wir brauchten ganz schnell einen Titel für das Exposé, für die Buchmesse in Leipzig und er schlug das vor und ich sagte, ja, kann ich das später noch ändern? Und er meinte ja und dann meinte ich, okay, dann nehmen wir den jetzt erstmal vorübergehend. Und er kam auf den Titel über ein Gedicht von Mahmoud Darwish.
Genau, weil du dieses Gedicht zitierst.
Genau,
ja.
Ich zitiere es. Das ist der wahrscheinlich bekannteste palästinensische Dichter und er schreibt in einem seiner Gedichte von der, würde ich interpretieren, klaustrophobischen Realität unter Besatzung. Also er beschreibt, wie die Mauern immer näher kommen, wie die Korridore immer enger werden und die Menschen sich ganz eng zusammenquetschen müssen, um überhaupt noch irgendwo lang gehen zu können. Und in diesem Gedicht fragt er an einer Stelle, where will the birds fly after the last sky? Also wohin werden die Vögel nach dem letzten Himmel fliegen? Und ich liebe Mahmoud Darwish und ich liebe dieses Gedicht und ich habe es, als der Titel noch ein Übergangstitel war, auch häufig gelesen und generell viel von Mahmoud Darwish gelesen und ich konnte mich immer mehr mit diesem Titel identifizieren und es resonierte so sehr mit mir, auch dieses Gefühl dieser klaustrophobischen Realität. Und tatsächlich auch die Tatsache, dass der Himmel auch ein politischer Ort ist.
Der Himmel ein politischer Ort?
Ja, also in Palästina zum Beispiel ist ja auch der Himmel besetzt. Also auch der Himmel ist besetzt. Und als dann in Gaza die Bomben vom Himmel herabflogen und aber auch diese Essenspakete abgeworfen wurden. Und da habe ich mich auch häufig gefragt, ob es überhaupt noch Vögel überhaupt gibt in Gaza. Also ich habe viel mehr den Himmel auch als einen politischen Ort wahrgenommen und als einen Ort, der ja eigentlich also den man mit Freiheit assoziiert. Man
blickt und auch mit etwas Transzendentem.
Sehr, das schon. Für mich war es tatsächlich auch im Westjordanland häufig so, dass ich es genossen habe, in den Himmel zu gucken, weil das eine Weite gibt, die du sonst eben an diesem Ort unter Besatzung selten hast. Und irgendwann hatte ich dann das Gefühl, dass es doch mein Titel ist und dass es genau dieser Titel sein muss. Und deswegen wurde dann dieser Übergangstitel zu dem Titel meines Buches.
Mhm. Du schreibst an einer Stelle, ich schöpfe Kraft aus den Erinnerungen. Was für eine Kraft meinst du damit? Und um welche Erinnerungen geht es hier?
Ich glaube, also ich habe das Buch ja jetzt nach dem 7. Oktober geschrieben und die Bilder, die man heute sieht, sind Bilder von Tod und Zerstörung und Hunger und Verletzung und manchmal. Also wenn ich auch in meine alten Dokumentationen gehe und mir alte Fotos und Videos angucke, mit denen ich ja auch gearbeitet habe, als ich dieses Buch geschrieben habe und mich einfach wieder daran erinnere, wie schön es dort ist und wie schön die Menschen sind und wie kreativ sie sind und wie viel Kraft sie haben, dann ist das sozusagen für mich ein Motor, nicht vollständig aufzugeben. Also man muss ja auch wissen, wofür man kämpft und man muss sich ja auch selbst dieser Entmenschlichung in irgendeiner Form widersetzen, weil auch ich konsumiere ja vor allem gerade die Bilder aus Gaza und sehe Menschen vor allem als Leichen oder verletzte, hungernde Menschen. Und auch ich muss mich ja dagegen wehren, diesen Zustand als normal irgendwann anzunehmen, weil man sich einfach daran gewöhnt, wenn man nichts anderes sieht. Und sich immer wieder daran zu erinnern, was
eigentlich das Leben sein könnte.
Was sein könnte und was hoffentlich auch sein wird und wer diese Menschen eigentlich sind, ist, glaube ich, also für mich ist das eine Kraftquelle.
Alena, du bist ja israelische Palästinenserin und nebenbei bist du natürlich auch noch Deutsche. Das Leben deiner Familie und auch deines wäre ganz anders gewesen, hätte sich dein Großvater nur wenige Kilometer weiter östlich niedergelassen, also im Westjordanland. Wie unterschiedlich ist das Leben für PalästinenserInnen in Israel einerseits? Du hast ja einen israelischen Pass. Mhm. Und im Gegensatz dazu in den besetzten Gebieten?
Es ist eine völlig andere Welt. Und das Absurde ist, und das konnte ich ja während meiner Zeit dort sehr gut erleben, weil ich habe im Westjordanland gelebt, aber durch meine israelische Staatsbürgerschaft und dadurch, dass mein Auto ein israelisches Kennzeichen hatte, palästinensische und israelische Autos haben unterschiedlich farbige Kennzeichen, die darüber entscheidend sind, wo lange man fahren darf.
Ob du durch Checkpoints durchkommst oder nicht.
Ganz genau, ob ich in Siedlungen fahren kann oder nicht, ob ich auf die andere Seite der Mauer komme oder nicht. Das heißt, ich konnte quasi auf beiden Seiten der Mauer unterwegs sein und es ist ja alles viel kleiner, als man das aus der Ferne häufig denkt. Das heißt, ich war dann häufig, keine Ahnung, mittags oder am Nachmittag bei meiner Familie in Jaffa zum Abendessen und bin dann abends zurück nach Ramallah gefahren, wo ich ja dann gewohnt habe. Und wenn die Straßen frei waren, ist das ein Weg von 30 Minuten. Und du bist dann, fährst dann durch den Checkpoint, Kalania Checkpoint in dem Fall, an der Mauer vorbei und bist in einer völlig anderen Welt. Also ganz praktisch ist es natürlich so, dass Palästinenser in Israel eine ganz andere Bewegungsfreiheit haben. Also meine Familie, die haben israelische Pässe, das heißt, sie können reisen, sie haben Zugang zu einem Flughafen, sie können sich frei bewegen. Die Palästinenser unter Militärbesatzung im Westjordanland können das nicht. Die haben keinen Flughafen und sie müssen an Israel quasi vorbei, weil das Westjordanland besetzt ist, um das Westjordanland verlassen zu können, wenn sie es überhaupt dürfen. Der einzige Weg für sie raus führt über Jordanien. Das heißt, wenn Palästinenser aus Bethlehem oder aus Jericho in die Türkei fliegen wollen oder in die USA fliegen wollen und es überhaupt dürfen, das ist dann erstmal die große Frage, dann müssen sie über die sogenannte Allenby Bridge rüber an den Palästinensern, an den Israelis und den Jordaniern vorbei.
Sehr kompliziert.
Es ist sehr kompliziert und viele Leute können auch überhaupt nicht reisen, weil auch die Besatzung viele Leute daran hindert zu reisen. Es ist immer alles sehr, sehr kompliziert, auch ein Visum zu bekommen für Palästinenser aus dem besetzten Westjordanland. Also ich würde sagen, ein wesentlicher Aspekt ist die Frage der Bewegungsfreiheit und dann natürlich weitere Aspekte wie Militärbesatzung im Westjordanland. Das heißt, kontinuierlich der Willkür eines Militärs ausgesetzt zu sein, das jederzeit in dein Zuhause eindringen kann, Familienmitglieder festnehmen kann, ohne dir zu sagen, warum. Das ist die sogenannte Administrativhaft, also Festnahme ohne Anklage und ohne Gerichtsprozess, angehalten zu werden auf der Straße, niemals planen zu können, weil du nicht weißt, ob der Checkpoint, und es gibt ja zahlreiche Checkpoints, die sich eben nicht auf der Grenze, sondern innerhalb des Westjordanlands befinden. Und auch sogenannte Flying Checkpoints, also Checkpoints, die plötzlich entstehen, von denen du gar nicht weißt, dass sie da sind. Und du bist Lehrerin und willst zur Schule oder du bist Studentin und willst zur Uni oder du willst eine Freundin besuchen und du weißt nie, kommst du an.
Ob du ankommst, wann du ankommst.
Wann kommst du an? Und das klingt so banal in Angesicht von irgendwie Tod und Zerstörung. Aber
es beeinflusst das alltägliche Leben massiv.
Es verunmöglicht ein normales Leben. Es verunmöglicht ein normales Sozialleben. Es verunmöglicht ein normales wirtschaftliches Leben. Und ich habe kürzlich ein Interview gehört mit Ta-Nehisi Coates, der The Message geschrieben hat. Ein sehr bekannter und ganz toller amerikanischer Journalist und Autor, der kürzlich eben geschrieben hat, auch über seine Erfahrungen in Palästina. Und Er hat sich viel eben mit dem Civil Rights Movement in den USA auseinandergesetzt, mit der strukturellen Diskriminierung schwarzer Menschen. Und er meinte, dass dieses Bild, was er im Kopf hatte von einer Gruppe von Palästinensern, die in Jerusalem einfach angehalten wurden von dem Militär, weil das Militär es konnte und die einfach hat stehen lassen, mehrere Stunden, bis sie weitergehen konnten, dass sich ihm das so eingeprägt hat, weil er das so kennt aus dem Kontext der USA, dass eben eine Macht über deine Zeit verfügen kann. Was, wie gesagt, banal klingt, aber eigentlich auch ein massiver Einschnitt und auch eine Form von Gewalt ist.
In deinen Erzählungen ist mir aufgefallen, dass es so einen ganz starken Kontrast gibt zwischen zwei Welten. Also in der palästinensischen Welt deiner Familie, also dieser kleinen Welt, scheint fast alles so warm und weich und freundlich. Die böse Parallelwelt erscheint, sobald es um die israelische Staatsmacht geht. Du hast es ja eben auch schon ein bisschen beschrieben. Aber ist es so einfach mit Gut und Böse?
Ich glaube, das ist jetzt meine persönliche Erfahrung, weil ich ein sehr gesundes und positives Verhältnis zu meiner Familie habe und Familie in meinem Leben eine sehr große, wichtige Rolle spielt und ich meine Familie auch sehr liebe und ich würde sagen, wir sehr viel Wärme in der Familie haben. Aber ich bin mir sicher, dass es auch sehr viele palästinensische Familien gibt, die dysfunktional sind und die aber auch gleichzeitig trotzdem unter der Gewalt einer Besatzungsmacht leben. Also in meinem Fall ist es jetzt nun mal so, dass ich ein sehr positives Verhältnis zu meiner Familie habe, wobei ich auch Kontraste oder Konflikte innerhalb meiner Familie an einigen Stellen aufmache. Und vor allem ich ja in Deutschland aufgewachsen bin. Das heißt, auch Familie für mich ja etwas war, was ich immer nur sehr in sehr begrenzten Zeiträumen auch erlebt habe. Also meine palästinensische Familie, also halt in den Sommerferien. Und selbst als ich dann in Palästina gelebt habe, habe ich meine Familie ja gar nicht so häufig gesehen, weil ich ja im besetzten Westjordanland gelebt habe. Das heißt, die Assoziation für mich war immer sehr warm und sehr, sehr schön. Ich habe meine Familie immer sehr vermisst während meines Aufwachsens in Deutschland. Ich war mal traurig, dass so ein Großteil meiner Familie nicht dort lebt, wo ich lebe. Und
ist das heute immer noch so?
Schon, ja.
Also diese Sehnsucht nach der palästinensischen Familie?
Ja, total. Also ich bin, glaube ich, einfach ein Familienmensch und ich glaube einfach, dass ich glaube, ich habe einfach eine echt coole Familie. Also da sind sehr viele interessante, spannende Persönlichkeiten und ich glaube, das kennen viele Leute, die jetzt irgendwie, deren Eltern aus unterschiedlichen Ländern kommen oder so und die vielleicht auch ein gutes Verhältnis zu ihrer Familie haben, dass man sich dann freut auf die Sommerferien, weil man dann in Italien oder in Griechenland oder wie auch immer die Cousinen und die Cousins trifft und Oma und Opa und dann habe ich immer
klingt
nur...
klingt nach einer großen Familie.
Ja, voll. Ich habe 9 Onkels und 3 Tanten und über, glaube ich, 40 Cousinen und Cousins und das ist jetzt nur der engere Teil. Und
40 Cousinen und Cousins als der engere Teil, ja. Das finde ich, ich habe immer gedacht, ich komme aus einer großen Familie, weil wir 5 Kinder zu Hause waren. Aber das klingt nochmal ganz anders.
Voll, das ist die alte Generation. Ne? Also meine Oma hat 13 Kinder geboren. Ihre Kinder haben, also ihre Töchter haben maximal 5 Kinder geboren und deren Töchter wiederum dann 2 oder 3. Also das ist noch die alte Generation und ich habe das halt noch so viel miterlebt, weil ich bin ja jetzt auch fast 40 und bin früher halt in jeden Sommerferien dorthin gefahren. Und ich bin auch eines der älteren Enkelkinder. Das heißt, ich hatte damals auch noch so alle Onkels und Tanten und so. Die waren sehr auf mich fixiert, weil ich eine der Ersten war. Also die jetzt
mit
noch
denen
nachkommen.
Mit denen man sich vernünftig unterhalten konnte.
Ja,
ein Kind, das schon richtig sprechen kann.
Ja, vor allem meine Onkels und so, die lebten damals alle noch zu Hause, weil mein Vater einer der älteren Kinder ist. Das heißt, ich hatte dann auch die ganze Aufmerksamkeit von allen. Mittlerweile sind die natürlich alle verheiratet, arbeiten, haben ihre eigenen Familien und so dieses cozy Zusammensein im Haus meiner Oma gibt es so auch gar nicht mehr.
Klingt trotzdem irgendwie sehr schön. Deine Familie in Israel beklagt, dass PalästinenserInnen, selbst wenn sie einen israelischen Pass haben, nicht über die gleichen demokratischen Rechte verfügen wie JüdInnen. Wählen dürfen sie, aber was dürfen sie denn nicht?
Ach, es ist sehr subtil. Ich habe darüber damals meine Abschlussarbeit an der Uni Hamburg geschrieben. Es ist sehr subtil. Also Israel definiert sich selbst offiziell als jüdischer Staat. Und damit fängt es schon mal an, wenn du als Mensch in diesem Staat lebst, der sich als jüdisch definiert und du aber christlich oder muslimisch bist. Damit suggeriert dir der Staat auch direkt, dass der Staat eigentlich nicht für dich ist. Also du bist vielleicht dort geduldet, aber es ist nicht dein Staat. Und das ist relativ klar und das sagen die Politiker ja auch sehr häufig. Und als ich diese Diskussion mit meinem Onkel hatte,
ja, das ist die, die du im Buch beschreibst.
Genau, über die ich schreibe im Buch. Da war kurz zuvor das sogenannte Staatsbürgerschaftsgesetz erlassen worden von der israelischen Regierung. Und in dem das sozusagen, wenn man es jetzt ganz runterbricht, relativ explizit sagt, dass eigentlich nur die jüdische Bevölkerung ein Recht auf eine nationale Heimstätte hat. Also es ist sehr klar definiert und wird auch ganz klar so gesagt. Und ich glaube, PalästinenserInnen in Israel sind sich dessen eben ganz klar bewusst und gerade auch
und wollen sich dann auch nicht am israelischen Staat beteiligen, also an der Gestaltung des Staates. Du beschreibst ja auch, dass einer deiner Onkel sagt, ich wähle nicht, weil ich habe ja eh keinen Einfluss.
Also ich meine, ich kann ja nur von meinen Erfahrungen sprechen, ne? Und von dem, was ich erlebt habe und von den PalästinenserInnen in Israel, die ich kenne. Es gibt sicherlich Leute, die das auch anders sehen. Aber Israel ist eine Besatzungsmacht, die über 5 Millionen PalästinenserInnen völkerrechtswidrig entrechtet. Und meine Familie, sowie viele PalästinenserInnen in Israel, sehen sich als Teil des palästinensischen Volkes. Das heißt, die sehen, was die Kinder ihrer Kollegen, die Soldaten sind oder selbst Soldaten sind, ihre Nachbarn, was die im Westjordanland machen, was die in Gaza machen. Natürlich wollen sie kein Teil eines Systems sein, das über 5 Millionen Menschen seit Jahrzehnten strukturell entrechtet.
Aber hätten sie wirklich keinen Einfluss? Denn schließlich stellen sie ja auch einen beträchtlichen Teil der Bevölkerung in Israel.
Ja, genau. Das ist eine Grunddebatte. Und deswegen gab es ja auch immer mal wieder Jahre, Wahljahre, in denen, also es gibt ja auch palästinensische Abgeordnete in der israelischen, im israelischen Parlament, in der Knesset. Es gibt Parteien, in denen ausschließlich PalästinenserInnen sind oder zum Beispiel die Kommunistische Partei, wo palästinensische und jüdische Israelis zusammen sind. Also das ist ja nicht, also das ist ja etwas komplexer und da gibt es natürlich unterschiedliche Haltungen zu und Debatten und Diskussionen und diese verändern sich ja auch je nachdem, wo man gerade steht. Und es gab, also was meine Familie mir auch erzählt hat, durchaus Jahre, in denen es schon eine Art vielleicht Stimmung gab unter PalästinenserInnen in Israel, dass man sich politisch aktiv beteiligen könnte innerhalb des Systems. Also meine Familie ist ja auch sehr politisch, aber es ist ja die Frage, bist du es innerhalb dieses politischen Systems? Und eben auch versucht, Leute zum Wählen zu animieren, im Versuch, Mehrheiten zu Mehrheiten zu
organisieren.
Ja, Aber die Realität hat gezeigt, dass das fast unmöglich ist, weil dann werden auf einmal die Hürden hochgesetzt. Also wie viel Prozent muss eine Partei kriegen, um überhaupt in die Knesset zu kommen? Oder Abgeordnete der israelischen Knesset müssen einen Eid schwören darauf, dass Israel ein jüdischer Staat ist, um überhaupt in der Knesset sein zu können. Und das sind dann alles so Fragen, die sich durchaus übertragen lassen auf andere Strukturen oder Systeme und auch auf Debatten, die ich in Deutschland ganz oft höre. Also es ist immer die Frage, wenn du ein System hast, was du als Unrecht empfindest, ob es Sinn macht, zu versuchen, dieses System als andere Stimme
von innen heraus zu verändern
oder ob du durch deine Teilhabe das System auf eine Art und Weise legitimierst und es eigentlich gar nicht funktioniert, weil Systeme sich selbst erhalten und Fremdkörper abgestoßen werden und du eigentlich alternative Systeme aufbauen müsstest. Also das ist ja eine Grundfrage und die stellen sich PalästinenserInnen in Israel sicherlich auch. Aber ich glaube, gerade auch jetzt nach dem 7. Oktober ist nochmal klarer geworden. Aber auch schon vorher, und ich schreibe ja auch im Buch über zum Beispiel 2021 den Krieg, als es auch große Demonstrationen von PalästinenserInnen innerhalb Israels gab, in Jaffa und in Haifa, wo die junge Generation palästinensische Flaggen gehisst hat, in Haifa, in Jaffa, und auch die israelische Mehrheitsgesellschaft gemerkt hat, oh, wir haben hier ja Palästinenser innerhalb unseres eigenen Staates und wir haben ja ein Problem, das nicht nur hinter den Mauern in Gaza und im Westjordanland ist, sondern es sind eben auch 20% der eigenen Bevölkerung. Also das ist immer ein Thema und das sich immer, also je nach politischer Lage sozusagen, auch verändert. Ich schreibe auch in dem Buch davon, dass es zum Beispiel in Jerusalem Pläne gibt, ja, offizielle Pläne der Jerusalemer israelischen Behörden darüber, wie die demografische Balance ausgerichtet sein muss. Also dann gibt es Pläne, dass man sagt, okay, 70% müssen jüdisch sein, es dürfen nicht mehr als 30% palästinensische Israelis sein, die in Jerusalem leben. Und es macht auch Sinn, weil Israel sich eben selbst als jüdischer Staat definiert. Das heißt, es muss auch Mechanismen geben, die dafür sorgen, dass die jüdische Bevölkerung im Anteil in der Mehrheit bleibt. Und wenn ein Staat anfängt zu versuchen, mit Mechanismen eine ethnische oder religiöse Gruppe an der Mehrheit zu halten, dann ist das eigentlich sehr demokratiefeindlich oder vielleicht auch an sich undemokratisch.
Aber verstehst du, dass nach der Shoah das Bedürfnis besteht, zu sagen, wir wollen einen jüdischen Staat, was nicht bedeutet, eine Minderheit auszugrenzen oder für Nicht-Existenz zu erklären, aber eben trotzdem so eine jüdische Identität zu betonen?
Ich finde die Frage für mich wirklich sehr schwer zu beantworten. Also ich bin nicht von der Shoah betroffen gewesen. Ich fände es jetzt auch vermessen für mich, zu versuchen nachzuvollziehen, was Menschen, die das erlebt haben, daraus für Schlüsse ziehen. Aber ich weiß...
Oder wie es im kollektiven Gedächtnis der jeweiligen Familien gespeichert ist. Denn von der Shoah gibt es ja kaum noch Überlebende.
Das, und ich weiß aber auch, natürlich durch Recherchen und durch die Bildung, die ich selbst genießen darf, dass natürlich auch Menschen... sowohl Menschen, die Shoah aktiv erlebt haben, als auch ihre Nachkommen ja auch völlig unterschiedliche Haltungen haben. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der in Deutschland häufig verkannt wird. Also wir blicken häufig auf bestimmte Gruppen von Menschen als Monolith, als hätten die alle eine Meinung und eine Haltung.
Aber wir wissen, dass es in Israel überhaupt nicht so ist, im Gegenteil.
Also weder in Israel noch in Palästina noch sind alle jüdischen Menschen einer Meinung und haben eine Haltung. Und erst recht zum Staat Israel sind die Haltungen und Meinungen da sehr gespalten.
Insofern, deswegen gehen ja ständig Tausende von Menschen gegen die Regierung auf die Straße.
Ja, und nicht nur innerhalb Israels, auch viele jüdische Gruppierungen in den USA oder in Großbritannien und haben ganz, ganz andere Haltungen als jetzt zum Beispiel die israelische Regierung. Und ich glaube, das ist erstmal total wichtig anzuerkennen. Also ich persönlich, ich bin eine andere Generation, ich habe nie persönlich Verfolgung oder Genozid am eigenen Körper erlebt. Und als die ich bin und wie ich auf die Welt blicke, stehe ich Nationalstaaten generell sehr kritisch gegenüber.
Das verstehe ich
sehr
gut.
Und es ist mir relativ egal, ob diese Staaten sich als jüdisch, islamisch, christlich, demokratisch oder wie auch immer identifizieren. Ich bin davon überzeugt, mit meiner politischen Haltung, dass Nationalstaaten immer ihre eigenen Machtinteressen verfolgen und dass es ihnen selten um das Wohl weder der eigenen Bevölkerung noch erst recht nicht um das Wohl anderer Bevölkerung geht. Deswegen habe ich eine sehr kritische Haltung gegenüber aller nationalstaatlicher Strukturen und gucke vor allem, was machen Nationalstaaten. Und ich glaube, dass illegale Besatzung, Genozid, Kriegsverbrechen, Apartheid, dass das alles keine Politiken sind, die irgendeinem Menschen Sicherheit oder ja ein sicheres Zuhause oder ein würdevolles Zuhause bringen. Ich glaube, dass das Politiken sind, die nur Gewalt und Hass produzieren.
Wir haben ja eben drüber gesprochen und du hast erzählt davon, wie sich israelische PalästinenserInnen im Land diskriminiert fühlen und dass sie eben nicht das Gefühl haben, Teil der Demokratie zu sein. Aber wie ist das denn mit den autoritären und undemokratischen Verhältnissen dort, wo die palästinensische Autonomiebehörde oder die Hamas das Sagen hat? Mhm. Da kann doch nun von Demokratie überhaupt keine Rede sein. Wie reagieren denn zum Beispiel deine Familie, aber auch andere PalästinenserInnen, die in Israel leben, auf diese autoritären und unterdrückerischen Systeme, die bei den PalästinenserInnen leider Gottes im Westjordanland und Gaza an der Tagesordnung sind?
Also, wie gesagt, meine Familie ist sehr politisch und hat also auch privilegiert, muss ich dazu sagen, ne? Also haben den Zugang zu Bildung gehabt, denen geht's wirtschaftlich gut, die haben überhaupt die Möglichkeit, das haben viele PalästinenserInnen in Israel nicht, überhaupt sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das sind keine Widersprüche, das gehört alles zusammen.
Wieso?
Weil zum Beispiel, also
die, aber du meinst jetzt nicht, nur die Besatzung produziert diese Form von autoritären Systemen.
Also ich glaube, unter einer Militärbesatzung kann erstmal kein gesundes politisches System entstehen oder sich halten. Das glaube ich nicht. Das ist einfach, das ist Fakt. Das funktioniert ja überhaupt nicht, weil ein politisches System braucht eine gewisse Autorität. Und zum Beispiel im besetzten Westjordanland kann ein Minister nicht von einer palästinensischen Stadt in die andere fahren, ohne durch einen israelischen Checkpoint zu müssen.
Ja, aber das heißt ja noch lange nicht, dass er autoritär auftreten muss gegenüber seiner eigenen Bevölkerungsgruppe.
Nee, aber das heißt, dass Leute, die das vielleicht nicht tun würden, dann festgenommen werden.
Moment, damit ich das richtig verstehe. Willst du damit sagen, dass wenn PalästinenserInnen die Führungspositionen haben, gegenüber ihren eigenen Leuten nicht autoritär und antidemokratisch auftreten würden, dann würden sie von der israelischen Regierung nicht akzeptiert? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also die israelische Regierung hat ein Interesse an der Existenz der palästinensischen Autonomiebehörde. Was viele Leute nicht wissen, ist, dass sie ja auch sehr eng zusammenarbeiten. Das ist zum Beispiel auch so eine Information, die die in Deutschland wenig bekannt ist, obwohl sie kein Geheimnis ist. Es gibt die sogenannte Security Cooperation zwischen der israelischen Armee und zwischen der palästinensischen Autonomiebehörde. Und ich beschreibe das im Buch auch. Also es gibt zum Beispiel in dem besetzten Westjordanland von der palästinensischen Autonomiebehörde, die ja hier oft dargestellt wird, als wäre sie eine Regierung, gibt es zwar eine Polizei, die darf aber nur in weniger als 20% des besetzten Westjordanlands überhaupt tätig sein. Man muss sich vorstellen, wenn ein palästinensischer Polizist von einer palästinensischen Stadt in eine andere fahren will, muss er das Polizeizeichen auf dem Auto überkleben, weil er durch sogenannte B- und C-Gebiete fahren muss, in denen Israel die volle Kontrolle hat, obwohl es im besetzten Westjordanland ist, wo die palästinensische Polizei nicht agieren darf. Und selbst in den sogenannten A-Gebieten, wo es diese Polizei gibt, hat die Polizei eigentlich keine Autorität, weil sie sich zurückziehen muss, wenn das israelische Militär kommt. Und das israelische Militär fällt jede Nacht auch in die sogenannten A-Gebiete ein, zum Beispiel um Menschen festzunehmen. Ich habe eine Festnahme auch beschrieben. Und wenn das israelische Militär kommt, ist die palästinensische Polizei weg, weil sie vorher Bescheid bekommen. Und ich habe eine Szene beschrieben, wenn ich mit meiner Freundin durch Hebron gefahren bin und sie wohnte direkt um die Ecke vom palästinensischen Polizeizentrum, wo auch der palästinensische sogenannte Geheimdienst sitzt. Und wenn wir abends so durch die Straßen gefahren sind und Musik gehört haben und bei der palästinensischen Polizei waren die Tore geschlossen, dann wussten wir, okay, heute Nacht kommt das israelische Militär, weil die palästinensische Polizei die Palästinenser eben nicht schützt vor zum Beispiel Angriffen der israelischen Armee oder vor israelischen Siedlungen, sondern im Gegenteil sich zurückzieht und mit dem israelischen Militär zusammenarbeitet. Das heißt, das sind korrupte, autoritäre Strukturen.
Also das sind Kollaborateure.
Ja, es sind Kollaborateure, aber auch ganz offiziell. Also es gibt diese Security Cooperation und Sicherheitskoordination nennt sich das. Das heißt eben auch, dass ganz offiziell Informationen ausgetauscht werden. Also häufig zum Beispiel, wenn die israelische Armee jemanden sucht, hilft die palästinensische Polizei dem israelischen Militär dabei, diese Person zu finden. Und die PA, die palästinensische Autonomiebehörde, hat eben auch ihre Kollaborateure, die überall sind. Und was wichtig ist, zu verstehen, ist, dass die Palästinenser ihn ja gar nicht gewählt haben. Die Wahlen fanden 2006 statt.
Die letzten, ganz genau. Genau. Danach gab es nochmal Kommunalwahlen.
Ja, Kommunalwahlen gab es und die Wahlen fanden 2006 statt. Das heißt, ganz praktisch betrachtet, als ich jetzt dort gelebt habe, all meine Freundinnen, die Menschen, die in meinem Buch vorkommen, das sind ja viele Leute so ungefähr in meinem Alter oder ein bisschen jünger, super intelligente, tolle Leute, die Lust haben, ein gutes Leben zu führen und die gebildet sind und die wissen, was ihre Rechte sind, die haben noch nie in ihrem Leben gewählt. Und in der Zeit, auch in der ich da war, und das beschreibe ich auch im Buch, hieß es dann irgendwann, es würde Wahlen geben. Wahlen waren angekündigt und die Leute haben sich gefreut und waren aufgeregt und die sind nicht naiv. Die wussten, die Besatzung bleibt und egal wen wir wählen, die Kontrolle hat sowieso die Besatzungsmacht, aber sie hatten trotzdem das Gefühl, vielleicht ein Zeichen setzen zu können oder überhaupt mal sich politisch beteiligen zu dürfen in irgendeiner Form. Und dann wurden die Wahlen abgesagt. Und ganz klar ist, und das ist auch überhaupt gar kein Geheimnis, dass weder Israel noch die Europäische Union noch die USA Interesse daran haben, dass demokratische Wahlen stattfinden, weil das System, so wie es ist, halt sehr, sehr gut funktioniert. Und das kennt man ja auch aus anderen Orten. Also du brauchst an diesen Orten eben Regierungen oder Regime, die kooperativ sind. Das heißt, PalästinenserInnen sowohl in Gaza als auch im Westjordanland leben einerseits unter den autoritären Herrschaften von Hamas und PA und haben über all dem dann noch die israelische Militärbesatzung. Und die mächtigen Staaten dieser Welt und mächtigen Institutionen wie zum Beispiel die USA oder auch die Europäische Union tun eben auch nichts dafür und haben auch in der Vergangenheit nichts dafür getan, um Druck auszuüben, zum Beispiel auf die PA und Israel, dass eben Wahlen stattfinden.
Also die palästinensische Autonomiebehörde.
Genau, die palästinensische Autonomiebehörde, auf Englisch Palestinian Authority, die halt kurz PA genannt wird. Das heißt, es heißt dann ja auch oft in Deutschland, ja, aber wir geben ja so wahnsinnig viel Geld an die Palästinenser. Aber an wen geben sie denn das Geld? Also in dem Fall an die palästinensische Autonomiebehörde, von denen alle wissen, dass sie korrupt sind, die keine demokratische Legitimation haben. Das heißt, das Geld kommt ja nicht dort an, wo es ankommen muss. Nicht in Infrastruktur oder in irgendeine Form der Stärkung der palästinensischen Zivilbevölkerung, sondern landet in den Taschen der Beamten der palästinensischen Autonomiebehörde.
Glaubst du wirklich, dass die palästinensische Autonomiebehörde nichts für die eigenen Leute tut, dass sie nicht auch durch die Kooperation mit der Besatzungsmacht, mit den Israelis, die Situation verbessert?
Nee.
An bestimmten Punkten?
Nein. Und also erstens, ich meine, ich habe einen gewissen Anspruch und mein Anspruch ist erstmal, dass eine Regierung, eine sogenannte Regierung, eine demokratische Legitimation der Bevölkerung haben muss. Und wenn eine autoritäre Regierung oder ein autoritäres Regime seit 16, fast 20 Jahren ohne demokratische Legitimation sich an der Macht hält, dann fällt es mir schwer, irgendwas Positives
daran
zu sehen.
Ja, aber warum nehmen die PalästinenserInnen das denn hin? Nur weil die Israelis das so wollen? Das ist doch ein bisschen billig.
Nee, das kann ich dir nicht sagen. Also ich lebe ja nicht unter Militärbesatzung und ich kann dir nicht sagen, warum den PalästinenserInnen es bisher nicht gelungen ist, die palästinensische Autonomiebehörde zu stürzen.
Oder die Hamas.
Ich kann dir sagen, warum es schwierig ist, sicherlich. Aber auch das wäre wiederum vermessen von mir zu beurteilen, als jemand, die nicht unter diesen Zuständen lebt. Ich habe da über 3 Jahre gelebt und ich habe gesehen, wie entrechtet die Menschen sind, dass sie, wie gesagt, die Leute, die zum Beispiel an den Universitäten sich politisch engagieren, laufen sehr große Gefahr, dann einfach mitgenommen zu werden. Und dann sind sie halt 5 Jahre in einem Gefängnis. Du bist vollkommen schutzlos. Du hast keine Institution, an die du dich wenden kannst oder die dich schützt. Und ich glaube, dass es viele Leute gab. Jetzt natürlich, muss man sagen, nach dem 7. Oktober hat sich die Situation nochmal massiv verändert und ich war seit dem 7. Oktober nicht mehr dort. Aber als ich dort gelebt habe in den Jahren, dass viele dann auch ja traurigerweise dann abwägen, weil von außen denkt man oft, der überstürzt die doch und macht doch eine Revolution. Aber es dann natürlich doch auch viele junge Leute gibt, die sagen, ganz ehrlich, ich sehe hier die Machtverhältnisse. Ich möchte ein normales Leben führen.
Ich riskiere mein Leben nicht.
Ich habe keinen Bock, dann riskiere ich mein Leben und es wird sich sowieso nichts ändern.
Aber das klingt ja nach Selbstaufgabe und Verzweiflung.
Ja, das sicherlich sehr, sehr breit
auch da gewesen. Das Gegenteil von einem guten Leben.
Ja.
Also so kann man ja auch kein gutes Leben führen.
Ja, aber Bascha, also wir haben nie in dieser Situation gelebt. Weißt du, in der Zeit, in der ich im besetzten Westjordanland gelebt habe, sind jeden Tag Menschen erschossen worden auf offener Straße in absoluter Rechtslosigkeit. Und das ist ja der Punkt. Es geht um ein Unrecht, was einfach stattfinden darf. Und es gibt darüber ja genug Zahlen. Wie häufig wird denn sozusagen, wenn ein israelischer Soldat im Westjordanland einen palästinensischen 14-jährigen Jungen auf offener Straße erschießt, wie häufig kommt es überhaupt zu einer juristischen Aufarbeitung? Fast nie. Das heißt, es ist ein Zustand.
Und in der Regel heißt es dann, der Soldat fühlte sich bedroht.
Klar, also es ist ein Zustand der Rechtslosigkeit. Und wenn du das erlebst, und man muss sagen, PalästinenserInnen sind ein sehr gebildetes Volk. Die meisten studieren, sie sprechen sehr gut Englisch und wie gesagt, die kennen ihre Rechte und sie sind im Austausch mit Internationals kontinuierlich, weil das Westjordanland voll ist mit internationalen Organisationen, Menschenrechtsorganisationen, den Vereinten Nationen, europäischen, also EU-Organisationen. Die Leute kennen ihre Rechte und die wissen, dass das völkerrechtswidrig ist, dass das nicht sein darf, sehen aber trotzdem, dass es scheinbar niemanden interessiert, weil sich seit Jahrzehnten nichts an dieser Situation verändert hat. Und ich glaube, dass viele an diesem Punkt dann denken, warum soll ich jetzt aufstehen und mein Leben riskieren? Dann bin ich tot oder lande ich im Gefängnis. Meine Familie ist zerstört, meine Eltern sind am Boden und am Ende wird sich doch eh nichts ändern. Weil klar, von außen denkt man manchmal, dann mach doch, dann, aber ich meine, wie.
Naja, es ist immer sehr schön von anderen zu erwarten, dass sie HeldInnen spielen, ne?
Voll. Also es ist halt einfach ein Zustand, der wirklich sehr, sehr schwer zu beschreiben ist. Und ich habe irgendwann auch mal gesagt, jemand, der zum Beispiel nicht mal in Hebron war, ich habe irgendwann mal gedacht, ich möchte eigentlich mit niemandem mehr über Palästina diskutieren, der nicht in Hebron war und mit eigenen Augen gesehen hat. Was es heißt, wenn du aus deinem eigenen Haus nicht mehr raus darfst, weil die Straße, an der das Haus steht, das deine Eltern gebaut haben, für Palästinenser in Palästina nicht mehr begehbar ist, weil nur jüdische Israelis diese Straße betreten dürfen und du dann durch den Hintereingang dein Haus verlassen musst. Ja, oder durch den Markt gehst und die Menschen Planen über ihren Köpfen anbringen mussten, weil Siedler, die in den oberen Stockwerken wohnen, Müll auf die Köpfe der Menschen werfen. Und nochmal, Menschen, die Gewalt verüben, Menschen, die rassistisch sind, die gibt es überall. Und ich finde es traurig, dass man sowas manchmal betonen muss. Aber ich habe das Gefühl, ich muss manchmal mittlerweile wirklich sprechen wie in einem Kindergarten, nicht mit dir. Aber generell
danke,
sagen
liebe
muss, Entschuldigung, aber es ist wirklich, also weil es so, natürlich gibt es überall Menschen, die Gewalt verüben und die rassistisch sind und die menschenverachtende Dinge tun.
Naja, es gibt nicht überall Terrororganisationen, wie die Hamas zum Beispiel, die absolute Schlechter sind.
Moment, mein Punkt war, es gibt überall und in jeder Bevölkerung und in jeder religiösen Gruppe wirst du Menschen finden, die Gewalt ausüben.
Natürlich.
Ne? Das Problem ist, dass die Gewalt, die an PalästinenserInnen ausgeübt wird im besetzten Westjordanland, staatliche Gewalt ist, strukturelle Gewalt ist, die nicht geahndet wird. Das heißt, Siedler attackieren und Soldaten stehen daneben. Die Soldaten wären aber laut ihres Mandats dazu verpflichtet, das Volk unter Besatzung zu schützen. Die Soldaten stehen aber daneben, wenn Siedler PalästinenserInnen angreifen. Das heißt, es gibt keine juristische Verfolgung, es gibt keine Verantwortung. Das ist ein staatliches strukturelles System. Und das ist halt das Problem.
Lass uns über die aktuelle Situation sprechen, Alena. Über das unendliche Leid der Menschen in Gaza und die unglaubliche Abwehr und Ignoranz von weiten Teilen der Politik, vor allem in Deutschland.
So offensichtlich wie jetzt war vielleicht noch nie, dass eben Völkerrecht, UN-Resolutionen, aber auch die Berichte aller großen Menschenrechtsorganisationen am Ende nichts wert sind, also vielleicht für die Archivierung und Dokumentation für die Zukunft, aber eben keinen Impact, keinen direkten Einfluss auf Politik nehmen. Ja, also was willst du mehr, als dass Human Rights Watch, Amnesty International, Ärzte ohne Grenzen, Reporter ohne Grenzen, alle sagen, stopp das sofort. Menschen verhungern, kollabieren jetzt in diesen Minuten, während wir sprechen, vor Hunger, weil das Essen, was bereitsteht, nicht reingelassen wird. Aber du hast keine Instanz auf dieser Welt, die die Autorität hat, zu sagen, wir müssen jetzt hier gerade den Nahostkonflikt nicht lösen, aber lasst verdammt nochmal das Essen zu den verhungernden Menschen. Niemand schafft es, die Tore zu öffnen. Und das ist so ungeheuerlich und das lähmt so viele Menschen gerade weltweit und auch in Deutschland. Diese Erkenntnis von, ah ja, es liegt ja gar nicht an dem Mangel von Informationen. Es ist ja alles da. Wir sehen die Videos von den verhungernden Menschen. Wir lesen die Menschenrechtsorganisationsberichte. Es ist alles da. Und wir sehen, dass die UN schreibt, das Essen ist bereit. Es steht in den Trucks. Wir können die Menschen jetzt in 5 Minuten versorgen. Die jetzt verhungern, die Kinder, die jetzt verhungern, können wir jetzt versorgen. Aber die Tür wird nicht geöffnet. Und keiner hat die Macht zu sagen, öffne jetzt diese Tür.
Alena, ich will wahnsinnig gern mit dir über die Situation in Gaza weiterreden. Aber das müssen wir auf die nächste Folge des Podcasts verschieben. Das Thema ist so wichtig, wir reden weiter. Also, Fortsetzung folgt. Ich hoffe, ihr alle seid sehr gespannt, denn beim nächsten Mal in Mikas Matrix könnt ihr das Gespräch mit Alena weiterhören. Woran erkennt man eine männerdominierte Gesellschaft? Dass Männer eben auch die Nachrichten und die Geschichten dominieren, die ihr hört und seht. Bei mir ist es anders.
Hallo Bascha, hier ist Sarah aus Amsterdam. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich habe leider eine sehr schwere, eine sehr harte Nachricht. Deswegen an dieser Stelle direkt eine Warnung. Es geht um Femizid. Und ich selber bin gerade auch noch ein bisschen dabei, meine ganzen Emotionen zu sortieren. Ich bin entsetzt, ich bin erschüttert und ich bin so, so wütend. Also ich finde einfach, wir können uns über so ein Thema alle zusammen gar nicht genug aufregen, ganz ehrlich. Es geht um den Fall der 22-jährigen Janif. Sie hat im letzten Sommer ihren kleinen Sohn zur Welt gebracht und 2 Wochen danach kam es zu einem Streit mit ihrem Partner, weil der Zweifel hatte an der Vaterschaft. Das ist insoweit eskaliert, dass er am Ende 258 Mal mit einem Messer auf sie eingestochen hat. Ich habe mich bei der Zahl nicht versprochen. 258 Mal. Er hat sich bei der Tat mit dem Handy gefilmt und hat anschließend ein Selfie gemacht von sich und dem Baby mit der Begründung, dass er davon ausgeht, dass er seinen Sohn jetzt für eine sehr lange Zeit nicht sehen wird. Vor wenigen Tagen hat jetzt das Gericht in Den Haag das Urteil gesprochen. 5 Jahre Haft mit anschließend etwas, das heißt TBS. Das bedeutet so viel wie unter Beobachtung stehen. Das heißt, nach der Haftstrafe wird er möglicherweise zwangseingewiesen, bekommt eine psychologische Behandlung und muss bestimmte Auflagen erfüllen. Denn das Gericht war der Meinung, dass der Mann nicht voll zurechnungsfähig war. Das Urteil hat für reichlich Kritik gesorgt und am vergangenen Sonntag gab es einen Protestmarsch, organisiert durch die Doleminas. Vielleicht erinnerst du dich an die, ich habe schon in einer vorherigen Sprachnachricht über die gesprochen. Dieser Protestmarsch in Rotterdam gegen Femizide hat dazu geführt, dass mehrere tausend Menschen auf die Straße gegangen sind. und wirklich eingefordert haben, dass jetzt endlich was passiert, dass die Politik jetzt endlich was macht, weil es einfach so nicht mehr geht. Frauen müssen viel besser geschützt werden, und zwar bevor etwas passiert.
Hey Sarah, ist doch kaum zu glauben, wie dieser Frauenmörder davongekommen ist. Dabei habe ich immer gedacht, dass die Niederlande fast so fortschrittlich sind wie skandinavische Länder, wenn es um Frauen geht. Sarah Tickert gehört zum Netzwerk Deine Korrespondentin. Mehr zu den Korrespondentinnen findet ihr in den Shownotes. Na Silke, musst du dich wieder aufregen oder vielleicht auch mal nicht? Hier kommt Silke Burmeister mit ihrer Kolumne.
Sexistische Kackscheiße.
So, und nun ich. Dieses Mal ohne Meckern, eher fröhlich und begeistert. Denn Großbritannien zeigt, dass das, was wir für gegeben, normal, gesellschaftsfähig halten, es nicht ist. Frauenfeindlichkeit. Während der deutsche Kanzler, in Fachkreisen Tassenfritz genannt und etwa von den Omas gegen rechts komplett überfordert, kaum eine Gelegenheit auslässt, zu zeigen, wie wenig er von Frauen hält und zum Beispiel keine einzige zu seinem Beraterstab zählt, hat die britische Regierung das Problem erkannt. Sie will dagegen angehen, die Mehrheit der Gesellschaft auszuschließen, zu marginalisieren und weit schlimmer noch, dass Frauen weiter beleidigt, entmenschlicht und zum Abschuss freigegeben werden. Ab September, verpflichtend dann ab September 2026, soll Misogynie und Aufklärung über toxische Männlichkeit wie die der Inselbewegung und kriminellen Frauenverachtern wie Andrew Tate und sicherlich auch die des ein oder anderen Rappers Teil des Schulunterrichts sein. Jugendlichen zwischen 11 und 18 Jahren soll beigebracht werden, dass es nicht okay ist, wenn Männer, wie die der Inselbewegung, Frauen die Schuld an ihrer Einsamkeit, ihrer Verkorkstheit, Ungepflegtheit und Vorliebe fürs Ausweiden von Kleintieren geben und sie hassen und fertig machen. Also die Frauen, nicht die Kleintiere. Ich finde den Vorstoß der Briten großartig. Schlimm, dass es das geben muss, aber toll, dass eine Regierung Verantwortung übernimmt und handelt und damit ein deutliches Zeichen setzt, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und ja, natürlich wäre es klasse, wenn Frauenfeindlichkeit auch in Deutschland Schulfach wäre. Ich stelle mir den Lehrplan bei einer wöchentlichen Stundenzahl von 3 für die ersten 6 Monate so vor. Erste 4 Wochen, Friedrich Merz, Bundeskanzler. Zweiter und dritter Monat, Inzels und andere Frauenhasser. Monat 4, Pornografie. Monat 5 und 6, wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Folgen des Frauenhasses. Wir könnten die neue Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Karin Prien von der CDU, adressieren, den Vorschlag, Misogynie zum Lehrinhalt zu machen, einzubringen. Allerdings ist sie diejenige, die zuvor als Bildungsministerin von Schleswig-Holstein den SchülerInnen das Gendern verboten hat. Und das nun als Bundesministerin ganz im Sinne eines Friedrich Merz für alle Schulen in Deutschland fordert. Es ist fraglich, ob sie ihrem Kanzler und Parteivorsitzenden in seiner Frauenverachtung querkommen möchte. Immerhin ist sie eine der wenigen Menschen mit Vulva, die dabei sein dürfen. Das will sie sich sicherlich nicht verderben.
Danke, liebe Silke. Und was kommt jetzt? Na klar, ihr wisst schon, die gute Nachricht. Denn gute Nachrichten sind wichtig. Sie geben Hoffnung. So wie diese Geschichte. Erinnert ihr euch, dass ich in der letzten Folge von der UN-Resolution zu Afghanistan berichtet habe? Jetzt will ich euch von einer weiteren guten Nachricht für die afghanischen Frauen erzählen. Ihr wisst ja, dass die Frauen dort vom gesellschaftlichen Leben völlig abgeschnitten werden. Sie dürfen das Haus quasi nicht verlassen und können nur wenige Jahre zur Schule gehen. Selbst ihre Stimmen werden aus der Öffentlichkeit verbannt. Die Taliban verbieten, dass Frauen öffentlich singen oder im Rundfunk sprechen. Jetzt hat sich in Frankreich ein kleiner Fernsehsender etabliert, der hauptsächlich von afghanischen Frauen betrieben wird, Begum TV. Begum TV sendet aus Paris, kann aber über Satellit in Afghanistan empfangen werden. Mit ihrem Programm senden die Exiljournalistinnen ein Zeichen des Widerstands in ihrer Heimat. Sie öffnen ihren afghanischen Schwestern ein Fenster zur Welt, bieten den Frauen, die von den Taliban weggesperrt werden, Information und Unterhaltung, aber auch seelische Unterstützung. Und was ganz wichtig ist, sie vermitteln über den Sender den Frauen schulisches Wissen, ein Wissen, was ihnen die Taliban verweigern. Ich bewundere die afghanischen Kolleginnen in Paris sehr. Begum TV ist ein großartiges Projekt und bekommt eine immer größere Reichweite. Wenn ihr mehr zu Begum wissen wollt, schaut in die Shownotes. So, Das war's für diesmal. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Podcast in 14 Tagen. Teilt Mikas Matrix, abonniert den Podcast, hört die weiteren Folgen und schreibt mir auf Instagram, wenn ihr euch freut oder meckern wollt. Doch natürlich lasse ich euch nicht gehen, ohne euch noch einen wichtigen Gedanken von einer sehr klugen Frau mitzugeben. Hypatia von Alexandria war Mathematikerin, Astronomin und Philosophin, die im 4. Jahrhundert nach Christus gelebt hat und schon damals einen legendären Ruf hatte. Ihre Botschaft an Frauen war: Verteidige dein Recht zu denken. Denken und sich zu irren ist besser als nicht zu denken. Tschüss, tschüss.
Mikas Matrix ist eine Produktion von Funke. Redaktion: Bascha Mika und Beate Bickelhaupt. Produktion: Simon Eichinger. Rubriken: Silke Burmeister und das JournalistInnen-Kollektiv Deine Korrespondentin.
Ein Podcast von Funke.